Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich habe nur meinen kleinen Rucksack gepackt. Zum Glück bin ich am Leben. Mein Zug ging eigentlich um 11 aus Kiew. Ich habe einen früheren genommen. Sonst wäre ich nicht hier. Direkt danach ist eine Bombe am Bahnhof eingeschlagen.
Ich denke darüber nach, meine Kinder hier bei meinen Freunden zu lassen. Ich kann kaum schlafen. Jeden Tag denke ich darüber nach, was ich machen soll. Soll ich meine Ukraine verteidigen oder meine Kinder aufziehen?
Den ersten Teil des Tages unterrichte ich hier und ab 3 Uhr in der Ukraine. Ich vermittle Ihnen aus Berlin Sicherheit, Freude und auch die Gewissheit, dass wir bald Frieden haben werden.
Nach wie vor ist Berlin das Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine. Tag für Tag kommen tausende Frauen mit ihren Kindern am Hauptbahnhof an. In ihren Händen große Tüten, Reisetaschen oder Plastikboxen mit den Katzen von zu Hause. Viele kommen bei Privatleuten in Berlin unter, andere reisen weiter in andere Bundesländer. Wie lange sie hier bleiben müssen? Wochen, Monate, Jahre? Völlig unklar. Vom Hauptbahnhof ins Ungewisse, ukrainische Kriegsflüchtlinge in Berlin. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Svetlana, Oksana und Maria sitzen Schulter an Schulter auf dem schmalen Holzbänkchen in der Küche, rauchen dünne polnische Zigaretten zum Espresso. Im Schlafzimmer sitzen ein paar Leute auf dem Bett und auf dem Boden, unterhalten sich, tippen auf ihren Handys rum. Es könnte eine etwas ruhige Party sein, nur fehlt hier die Musik und der Frieden.
Ich wohne normalerweise alleine hier. Vor ein paar Monaten habe ich hier in der Küche beim Kaffee gesessen und dachte mir, langweilig so alleine. Vielleicht ein paar Gäste, Mitbewohner. Tja, Gott hat mir geantwortet.
Svetlana, Irina und alle anderen hier sind Arik Weißmanns Mitbewohner. Er hat sie in seiner 103 Quadratmeter Wohnung in Charlottenburg aufgenommen. Für wie lange, weiß er nicht.
Now let me count. Because it's very difficult to...
Arik steht im Türrahmen seiner schmalen Küche und zählt nochmal durch. 14 ukrainische Flüchtlinge plus ein kleiner Mischlingshund.
Ja,
wir leben hier so eng zusammen, aber wir machen es uns so komfortabel, wie es halt geht. Wir organisieren uns, kochen zusammen, abends pumpen wir die Luftmatratzen auf, damit sich jeder so gut fühlt, wie es eben so geht.
Abends legt ihr also hier überall Luftmatratzen hin?
Ja, genau, wir haben dann noch hier eine da und da in meinem Arbeitszimmer auch noch zwei. Guck mal, da ist gerade Friseursalon bei den Kindern. Die versuchen hier auch sowas wie Normalität zu haben. Und die anderen da, die haben gerade Unterricht online mit ihren ukrainischen Lehrern.
Wie alt ist denn die Jüngste hier?
Die Jüngste hier ist Diana, 10 Jahre alt. Die beiden da, 17 und 15. Und der Älteste hier, Sergei, der ist 43.
Die meisten der Menschen, die Arik hier aufgenommen hat, sind seine Verwandten und Freunde. Sein Bruder, dessen Frau, sein bester Freund und dessen Söhne. Alle aus Ariks Heimatstadt, Ternopil im Westen der Ukraine, aus der er selbst 2008 ausgewandert ist. Ein paar der Flüchtlinge kennt der 40-Jährige aber erst, seit sie bei ihm wohnen. Er hat sie am Berliner Busbahnhof aufgegabelt, wo er jede Nacht aushilft. Zum Beispiel die 21-jährige BWL-Studentin Maria. Sie wohnt seit 2 Wochen hier, schläft auf einer der Luftmatratzen, die sie hier jeden Abend aufpumpen. Maria hatte nur 15 Minuten Zeit, um ihre Sachen zu packen. Ihre Eltern hatten Angst um sie und ihr ein Zugticket nach Polen gekauft, erzählt sie. Nimm das Ticket und fahr bitte, haben sie ihr gesagt.
Ich habe nur meinen kleinen Rucksack gepackt. Zum Glück bin ich am Leben. Mein Zug ging eigentlich um 11 aus Kiew. Ich habe einen früheren genommen. Sonst wäre ich nicht hier. Direkt danach ist eine Bombe am Bahnhof eingeschlagen.
Dass ihre Eltern in Kiew geblieben sind, kann sie nicht wirklich nachvollziehen.
Ich versuche jeden Tag mit ihnen zu sprechen. Immer wenn ich sie nicht erreichen kann, ist es ein reiner Horror für mich.
Maria ist erst nach Lemberg, dann nach Krakau, weiter nach Berlin, ohne hier irgendwen zu kennen.
Ich bin ganz allein hier. Ich bin aus dem Bus gestiegen, kannte niemanden, habe kein Wort verstanden. Dann hat mir Arik geholfen. Er ist der Beste. Er hat mir so sehr geholfen. Ich bin wirklich glücklich. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Auch meine Eltern sind ihm so dankbar. Das sagen sie mir immer, wenn ich mit ihnen spreche. Ja, und hier zu leben? Es ist wie in einer großen Familie. Es ist echt schön für mich. Ich habe noch nie mit so vielen Menschen zusammengelebt, aber es ist echt angenehm. Und wir helfen einander die ganze Zeit, egal wann, 24 Stunden am Tag. Egal wie viel Uhr, irgendwer ist auch immer wach.
Was sind denn deine Pläne für die nächste Zeit?
Erstmal muss ich alle Dokumente haben, um hier in Deutschland, in Berlin zu bleiben. Dann will ich schauen, wie das mit meinem Studium weitergeht. Ich bin im letzten Jahr. Vielleicht kann ich online weiter studieren oder hier in Berlin. Und dann muss ich unbedingt arbeiten. Ich kann nicht die ganze Zeit nur hier sein. Ich hatte einen tollen Job in Kiew, im Hotel. Ich kann sehr hart arbeiten. Ich hoffe, ich finde schnell was. Auch hier versuche ich die ganze Zeit was zu tun. Ich koche für alle oder sowas. Wenn ich nur da sitze, denke ich nur an alles, was ich zurückgelassen habe. Uni, schöner Job und an meine Eltern. Alles, was mir wichtig ist, ist in Kiew.
Seine Verwandten und Freunde wollen erstmal in Ariks Wohnung bleiben, trotz der Enge. Andere bleiben nur ein, zwei Tage hier, bis Arik sie an andere Freunde und Arbeitskollegen weitervermittelt.
Alle meine Freunde, ob deutsch- oder russischsprachig, haben jetzt Ukrainer bei sich zu Hause wohnen. Ich organisiere die Unterbringung für all die Leute. Wenn die Regierung schon nicht hilft, sollte sie uns wenigstens machen lassen. Es ist ja nicht legal, so viele Leute in der Wohnung zu haben. Also hoffentlich machen uns die Behörden keinen Ärger. Das wäre auch schon eine Hilfe.
Arik holt sein Handy hervor, öffnet Telegram. Hier hat die Flüchtlings-WG eine Gruppe eingerichtet, in der sie Infos teilen. Über die Registrierung hier in Berlin, wie und wo die Kinder zur Schule gehen können.
Vor ein paar Tagen war ich mit allen zusammen bei der Registrierung. Das ist ja alles sehr kompliziert mit der ganzen Bürokratie und so. Und so haben wir das alle zusammen gemacht.
Sie schreiben auch in die Gruppe, was gerade im Kühlschrank fehlt und wer abends kochen will, erzählt er.
Jeder hier ist selbst organisiert und weiß, was er zu tun hat. Wir haben ein paar Regeln und einen Plan gemacht. Einer kümmert sich um den Einkauf, einer ums Kochen, einer ums Putzen. Wir haben jeden Tag so ein kurze Briefings, besprechen uns. Wir wissen, es ist für keinen hier einfach.
Arik ist Multimedia-Künstler, verdient sein Geld als Elektroingenieur. Er hat direkt am ersten Kriegstag Urlaub genommen. Seitdem ist er rund um die Uhr für seine Landsleute im Einsatz.
So my life looks like that. Just volunteering and helping people.
Fast jede Nacht hilft er am Berliner Busbahnhof den ankommenden Flüchtlingen. Dann schläft er ein paar Stunden und hilft den Mitbewohnern seiner WG. Was er macht, wenn sein Urlaub vorbei ist, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Im Minutentakt drängen sich Dutzende ukrainische Frauen mit ihren Kindern durch die Drehtüren des Berliner Hauptbahnhofs. Vereinzelt sind auch Väter und Großväter darunter. In ihren Händen große Tüten, Reisetaschen oder Plastikboxen mit den Katzen von zu Hause. Gerade ist wieder ein Zug aus Polen angekommen. Die Schlangen vor dem Ankunftszelt der Berliner Stadtmission und dem Stand für die kostenlosen Handy-SIM-Karten sind jetzt besonders lang. Nach wie vor ist der Berliner Hauptbahnhof das Drehkreuz für die Geflüchteten aus der Ukraine. Viele Geflüchtete kommen direkt mit ehrenamtlichen Helfern aus dem Bahnhofsgebäude. Die sind zu erkennen an den gelben oder orangefarbenen Westen. Die Ehrenamtlichen nehmen ihnen direkt am Gleis die Koffer ab, schieben den Kinderwagen, erklären, wie es für sie weitergehen kann in den nächsten Stunden und Tagen. Seit ein paar Wochen steht das große weiße Zelt der Berliner Stadtmission auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier können die Geflüchteten erstmal kurz zur Ruhe kommen und was essen und trinken, bevor es für sie weitergeht. Erst zum ehemaligen Flughafen Tegel, wo sie sich registrieren können, dann in der Regel in irgendein anderes Bundesland. Der Schweizer Student Dimitri hat eine orangefarbene Weste an. Er spricht Russisch, stammt aus Belarus, hat viele Freunde in der Ukraine. Gestern Abend ist er aus Zürich gekommen, eigentlich um seinen Bruder zu besuchen. Er hat sich direkt für einen Dienst hier angemeldet. Inzwischen ist er seit 14 Stunden im Einsatz.
Ich bin die ganze Zeit am Reden. Es gibt immer was zu tun, zu erklären, zu helfen, zu übersetzen in allen möglichen Bereichen.
Wie geht es Ihnen denn jetzt nach so einer Schicht von 14 Stunden?
Eigentlich bin ich gar nicht so müde, wie ich sein könnte eigentlich, ohne jetzt eine Nacht zu schlafen. Also da bin ich überrascht, dass ich doch relativ fit bin. Die Geschichten, die ich hier so miterlebe oder so, also wie ich helfen muss. Also ich bin überrascht von dieser Diversität, was man wirklich nur innerhalb von 14 Stunden erleben kann. Wirklich, da ist nur mein Appell an viele Leute, die Russisch sprechen können oder Ukrainisch, hierher zu kommen. Es gibt wirklich einen großen Bedarf. Die Leute freuen sich hier natürlich, wenn sie hier ankommen, jemanden zu treffen, der Russisch spricht. Die Leute sind dankbar über jegliche Informationen, die sie auf Russisch hören können.
Was bedeutet das denn für Sie, wenn Sie aus Belarus kommen? Haben Sie ja eben noch einen direkteren Bezug zu diesem Krieg? Also wie gehen Sie selber damit um?
Extrem belastend. Also solche Emotionen, wie ich in den letzten zwei Wochen erlebt habe, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und man kennt die Städte, man kann sich die Kultur vorstellen, man kennt die Leute, man kennt diese Bilder.
Schämt man sich da auch irgendwie für sein Heimatland, wenn das Heimatland sozusagen Teil eines Angriffskriegs ist?
Schämen, ja, man spürt schon mit Verantwortung, weil man weiß, dass das Land ist im selben Boot mit dem Aggressor in dieser Situation und die Bomben fliegen von dort her, so auf die Ukraine. Und gleichzeitig ist wirklich ein sehr starkes Gefühl der Machtlosigkeit. Vielleicht ist es auch eine der Motivationen jetzt für mich, mich jetzt zu engagieren und irgendwas zu machen, damit ich weiß, dass ich zumindest das mache, was jetzt gerade in meinen Kräften sozusagen ist, ja.
Ich bin Reinhard, koordiniere das Ehrenamtsteam hier. Als erstes, was ist unsere Aufgabe hier?
Reinhard Zoffelt von der Stadtmission weist einen neuen Freiwilligen ein. Ein paar Minuten, dann kann auch er hier anfangen. Jeden Tag kommen neue Leute zum Zelt, die für einige Stunden oder eine ganze Nacht aushelfen wollen. Nach der Einweisung gehen Zoffelt und ich aus dem Zelt, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und er beginnt von den Menschen zu erzählen, die hier nur vorgeben, zu helfen.
Wir haben hier die Schwierigkeit, dass es sehr, sehr problematisch ist, weil es auch unseriöse Angebote gibt, die lassen wir gar nicht erst ins Zelt, wenn es irgendwie möglich ist.
Haben Sie denn von solchen Fällen gehört, von solchen unseriösen Angeboten?
Ich habe das selbst erlebt. Ich bin hier gestanden, kam eine ukrainische Mutter, die hat Gott sei Dank ein bisschen Englisch gesprochen, weil ich spreche kein Russisch oder Ukrainisch, und hatte eine recht attraktive junge Frau dabei. Und die haben beide auf einen Mann gezeigt, den ich nicht kannte, der hat nur so eine orange Weste angehabt. Und die haben mir, da war auch so eine Karte mit einer Nummer, und die haben gesagt, er hat sie eingeladen, dass er sie mitnimmt und dass sie bei ihm wohnen können, weil er sei mein Mitarbeiter. Und daraufhin habe ich hier erklärt, ich kenne den jungen Mann nicht. Und ich kann ihr nur raten, die Unterkunft mag vielleicht nicht super komfortabel sein, aber sie soll in den Bus mitfahren, weil dort ist sie sicher und kann eine Nacht oder zwei bleiben und soll sich dann weiter orientieren. Und ich hatte ein sehr gutes Gefühl, dass ich das machen konnte. Also das ist ein ganz konkretes Erlebnis und das ist kein Einzelfall.
Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof bin ich mit Jörg Richard verabredet. Er ist der Gründer von Karuna, ein Verein, der sich um die Unterbringung von Ukrainern in deutschen Familien kümmert.
Schon kurz nach dem Ausbruch des Krieges hat er mit anderen NGOs die Seite Unterkunft Ukraine auf die Beine gestellt.
Was wir da sehr schnell konnten, ist bundesweit, aber wir sind jetzt hier auch gerade in Berlin vis-à-vis des Hauptbahnhofs, wo sich ja viel abspielt, haben wir in Berlin 26.000 Familien gefunden über dieses Suchsystem. Also ich biete und ich suche System und haben dann auch in den ersten 10 Tagen rund 9.000 Menschen zusammengebracht.
Das heißt aber, momentan gibt es immer noch sehr viele Leute, die eine Wohnung anbieten, aber die kommen momentan nicht zu den Familien, die eine Wohnung suchen.
Ja und nein. Es gibt verschiedene Organisationen, die dieses Matching machen. Wir nennen das Matching. Also die haben einen PC, die haben diese Daten, sind dann am Zopp-Bahnhof oder in der Messehalle und bringen die Menschen zusammen. Das Problem daran ist nur, dass wir dann faktisch so eine Art Unter-dem-Radar-System entwickeln, weil Berlin natürlich darauf Wert legen muss, dass sie in erster Linie in andere Bundesländer fahren und nicht in Berlin bleiben. Und da sind jetzt die anderen Bundesländer gefragt.
Wie kann man sicherstellen, das ist ja auch jetzt unser zweites Thema, dass die Gastfamilien, dass das Leute sind mit guten Absichten?
Alles, was keine guten Absichten hat, wird sich nicht auf ein Portal mit Verifizierung der Personalausweise einlassen. Also das Risiko, wir haben mit dem Bundeskriminalamt mehrere Gespräche gehabt, das finden wir zuallererst zum Beispiel am Bahnhof, wo einfach im Abseits von dieser Unterkunft Ukraine Leute stehen, so ein bisschen halb versteckt mit einem Pappschild steht drauf, nehme Frau und zahle Geld. Ja? Das haben wir tatsächlich erlebt, also das ist ja schon sehr offensichtlich verbrecherisch. Die sind dann natürlich des Bahnhofs verwiesen worden, Personalien sind aufgenommen worden, es gab sogar Hausbesuche bei einigen. Also das habe ich alles live miterlebt. Also diejenigen, die unlautere Absichten haben, zu Verbrecherbanden gehören und so, die werden sich nicht im Zentrum der Beobachtung stellen. Und hier dann zurück zur Unterkunft Ukraine, zwischen den Daten, die man eingibt. Ne? Ich habe am Hohenzollern-Damm eine Dreiraumwohnung und stelle 2 Zimmer zur Verfügung mit 4 Betten. Da muss eine Verifizierung stattfinden. Also ich komme dann und es kommt zu diesen Zusammenkunft der beiden Familien und da muss eine NGO dazwischen geschaltet sein und sich bei der Gastfamilie den Personalausweis zeigen lassen, um zu gucken, ist derjenige dann tatsächlich derjenige der, und stattet bitte dann auch die ukrainische Familie aus mit einer Notfallnummer, sodass, wenn was nicht koscher vorkommt, dass man auch Hilfe rufen kann, neben dem, dass man natürlich auch die Nummer der Polizei auf so einem Zettel stehen hat und so weiter. Das haben wir auch organisiert.
Wo besteht da momentan die größte Gefahr? Also die Leute mit den Schildern sind ja jetzt weg vom Bahnhof.
Wir hören da ja von organisierten Verbrechen und. Und die Polizei, auch die Bundespolizei, warnt nicht umsonst hier vis-à-vis 1000 Meter von uns entfernt auf großen Plakaten vor Tätern. Immer wenn so eine Fluchtbewegung entsteht, kommen diese Schlepperbanden und versuchen dort Menschenhandel zu begehen und Frauen auszubeuten und sexuell zu missbrauchen und Kinder zu verschleppen und so. Das gibt es eben auch dann in Europa, auch am Hauptbahnhof in Berlin.
Also davon ist auszugehen, dass das nicht irgendwelche Einzeltäter sind, die sich da irgendwas versprechen oder sowas, sondern dass es wirklich um organisierte Kriminalität hier geht.
Also sowohl als auch, es gibt Einzeltäter und es gibt aber eben auch bandenmäßige Organisationen. Man kann es gar nicht glauben, dass es tatsächlich organisierte Verbrechen für Menschenhandel gibt, auch mitten in Europa, in Westeuropa, die versuchen, solche Situationen auszunutzen. Und das sind dann nicht Einzelpersonen, sondern das sind dann tatsächliche Banden, die europaweit agieren und die Leute verschleppen.
Wie ernst die Behörden das Problem nehmen, zeigt sich auch daran, dass LKA und Bundeskriminalamt mit verdeckten Ermittlern am Hauptbahnhof unterwegs sind, um nach polizeibekannten Zuhältern oder Menschenhändlern zu fahnden. Auch die Bundespolizei ist seit Kriegsbeginn mit sehr viel mehr Beamten an den Bahnhöfen präsent. Strafverfahren oder konkrete Ermittlungen haben die Behörden allerdings bislang noch nicht eingeleitet.
Thank you.
Ukraine-Stunde in einem improvisierten Klassenraum in Berlin-Wedding. Etwa 20 Dritt- und Viertklässler sitzen an den schicken Schreibtischen, die sonst von einem Berliner Start-up genutzt werden. Für die meisten hier ist es der erste Schultag, jedenfalls der erste in Deutschland.
Das ist ein cooler Ort. Ich freue mich so, hier zu sein, auch die anderen Kinder hier kennenzulernen.
Erzählt der 10-jährige Marc, der von seinem Onkel hier in die improvisierte Schule des Berliner Kinderwerks Arche gebracht wurde. Er freut sich, wieder mit ukrainischen Kindern gemeinsam zu lernen. Auch weil die Schule in den Räumen, die das Startup Ecosia bereitgestellt hat, ein bisschen anders aussieht als die aus seiner Heimatstadt Vinisa. Aus der musste er vor 3 Wochen mit seiner Familie fliehen.
Das ist ja wie im Paradies hier. Ich habe noch nie so eine Schule gesehen. Hier gibt es sogar eine Küche.
Die beiden ukrainischen Lehrerinnen, die in dieser Woche hier mit dem Unterricht begonnen haben, arbeiten genauso wie in der Ukraine, nach ukrainischem Lehrplan, erzählt Mathematiklehrerin Tatjana Gubskaya.
Für die Kinder ist das in Ordnung hier. Es gibt alles. Die Kinder haben viele Schulsachen bekommen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir machen das Programm aus der Ukraine erstmal einfach weiter. Ich bin zum ersten Mal in dieser Situation. Alle sind zum ersten Mal in dieser Situation. Wir fangen hier jetzt erstmal an und dann sehen wir weiter.
Tatjana Gubskaya ist vor 3 Wochen aus Kiew geflohen. Ihre Schüler von dort unterrichtet sie nach wie vor.
Den ersten Teil des Tages unterrichte ich hier und ab 3 Uhr in der Ukraine. Ich vermittle ihnen aus Berlin Sicherheit, Freude und auch die Gewissheit, dass wir bald Frieden haben werden.
Das Konzept der Arche unterscheidet sich von den Willkommensklassen, die der Berliner Senat in dieser Woche an einigen Schulen gestartet hat. Dort werden die Schüler auf Deutsch nach deutschem Lehrplan unterrichtet. Wolfgang Büscher, Pressesprecher der Arche, hält das Konzept der Willkommensklassen für verfehlt.
Die Kinder können erst mal lernen unter ukrainischen Regeln. Das ist ganz wichtig. Da haben uns viele Ukrainerinnen angesprochen. Sie wollen ja alle wieder zurück. Und das wollen wir durchaus auch fördern. Wir wollen den Eindruck erwecken, du bist Gast hier in diesem Land. Und hoffentlich kannst und darfst du wieder zurück in dein Land. Wir helfen den Familien in ihrer ukrainischen Art und Weise zu leben. Das ist ganz wichtig. Und da unterscheiden wir uns von den sogenannten Willkommenklassen.
In den kommenden Wochen will die Arche weitere ukrainische Lehrer anwerben und an mehreren Standorten in Berlin Schulen starten. Die NGO ist damit auf der Linie der ukrainischen Generalkonsulin Irina Tibinka. Sie forderte letzte Woche in einer Rede vor der Kultusministerkonferenz, die ukrainischen Kinder sollten ihre Beschulung nach ukrainischem Lehrplan fortsetzen. Das allein werde ihnen eine barrierefreie und schmerzfreie Rückkehr in die Ukraine ermöglichen. Auch Maria ist froh, dass ihr 7-jähriger Sohn Miroslav hier unterrichtet wird. Denn auch sie hofft, schnellstmöglich zurückzukommen.
Ich bin ein wenig irritiert, wie das mit den staatlichen Schulen funktionieren soll. Mein Sohn spricht ein bisschen Englisch, also eine englische Schule. Das würde vielleicht passen, aber eine deutsche? Da kann er nur bis 3 zählen. Hier kann er mit seinen Klassenkameraden kommunizieren, auf Ukrainisch, mit ukrainischen Lehrern. Hier kann er sich, ja, ein klein wenig zu Hause fühlen.
Marc dagegen hätte auch Lust, mal mit deutschen Kindern zur Schule zu gehen. Seine Lieblingsfächer sind schließlich
Mathematik und Deutsch.
Und dann können wir hier hinten mal anfangen.
Ein paar Kilometer östlich sprühen Kinder eine Friedenstaube auf einen großen Elektrokasten auf ihrem Schulhof. Graffiti-Workshop an der Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg. Unter den Schülern der 9-jährige Lev.
Paint Graffiti.
Was machst du denn? Was malst du denn gerade?
Les.
Ein Wald?
Ein Wald.
Lev spricht ein wenig Englisch und inzwischen die ersten paar Worte Deutsch. Die Willkommensklasse für die ukrainischen Flüchtlinge leitet zum Glück eine Lehrerin, die ursprünglich aus der Ukraine stammt. Der Berliner Senat plant etwa 250 Willkommensklassen mit knapp 3000 Plätzen. Letzte Woche haben die ersten Schulen mit dem Unterricht begonnen.
Ich bin Lev, ich bin 9 Jahre alt.
Du sprichst ja schon richtig gut Deutsch.
Danke.
In der Pause setze ich mich zu Lev, seiner Lehrerin Natalia Semliak und den deutschen Schülern Pablo und wieder in einen Klassenraum. Sie sind etwas älter und seine Patenschüler helfen Lev, sich hier in seiner neuen Umgebung zu orientieren.
Wie ist es für euch jetzt mal, Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine hier zu haben?
Es ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil man kann irgendwie so helfen oder so. Dann
Vor allem, weil man kann sich auch relativ gut mit Lev verständigen. Er spricht auch ein bisschen Englisch.
Er macht halt alles schon sehr gut mit. Und ja, es macht halt auch Spaß, mit ihm zu spielen und ihm zu helfen. Ja.
Vielleicht können Sie mir nochmal erklären, wie so das Konzept ist. Also wie Sie zusammen mit den ukrainischen Kindern und den deutschen Kindern zusammen lernen.
Unser Konzept ist erstmal so, dass wir den Kindern helfen möchten, einfach hier anzukommen. Das heißt, diese Willkommensklasse stellt eine Brücke her, über die die Kinder hoffentlich ihren Weg dann in die Regelklassen finden. Da ich Russisch spreche, biete ich den Kindern natürlich die Möglichkeit, hier auch alle möglichen Fragen loszuwerden, alles mögliche Organisatorische auf Russisch auch zu besprechen oder auf Ukrainisch. Genau, und versuche ihnen jetzt möglichst schnell ein paar Deutschkenntnisse zu vermitteln, mit denen sie sich gerade über Wasser halten können. Das Konzept sieht aber vor allem die Integrierung in die Regelklassen vor. Das ist eigentlich die große Aufgabe im Moment, dass die ukrainischen Schüler im Regelunterricht ankommen können.
Wie wichtig ist es denn für die Schüler oder auch bei diesem Konzept, dass sie weiter ukrainisch lernen? Also gerade die Kleinkinder fangen ja eigentlich auch an, lesen und schreiben in ihrer eigenen Sprache zu lernen. Birgt das Konzept die Gefahr, sagen wir mal, dass das irgendwie auf der Strecke bleibt?
Ja, das ist natürlich im Moment ein Politikum, inwieweit wir versuchen müssen, die Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben, die sie sonst in der Ukraine bearbeiten würden, inwieweit wir sie da unterstützen können. Rein formal können wir das natürlich erstmal nicht abdecken. Diese Lehrkräfte sind an dieser Schule selbstverständlich nicht vorhanden, die jetzt den gesamten ukrainischen Lehrplan bearbeiten können. Uns ist es im Moment sehr viel wichtiger, ihnen beim Ankommen hier zu helfen, denn kein Mensch kann im Moment vorhersagen, wie lange die Kinder hier bei uns bleiben können. Und unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, ihnen erstmal das Ankommen zu erleichtern.
Und sind das ja Kinder, die zum Teil Schlimmes erlebt haben im Krieg. Wie gehen Sie damit um?
Wir als Pädagogen nehmen uns auf jeden Fall vor, keine direkten Fragen zu stellen. Die Schüler kommen aber tatsächlich selber mit ihren Geschichten. Die haben auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das passiert jetzt gerade in der Willkommensklasse, dass die Kinder manchmal einfach loserzählen und dieser Strom der Geschichten dann auch schwer aufzuhalten ist. Ich höre mir das an, versuche sie darin zu bestärken, einfach stark zu bleiben, den Nachrichten vielleicht nicht 24 Stunden am Tag zu folgen, weil man einfach schlichtweg krank wird, wenn man nur noch auf das Kriegsgeschehen schaut, sondern hier ihren Alltag erstmal zu gestalten und positiv gestimmt zu bleiben in der Hoffnung, dass dieser Krieg hoffentlich bald aufhört.
Tatjana und Alisa sind Freundinnen von mir. Tatjana ist Ukrainerin und lebt schon seit ein paar Jahren in Berlin. Alisa stammt ursprünglich aus Russland. Die beiden sind auch schon jahrelang miteinander befreundet. Ich habe sie auf ein Glas Wein zu mir nach Hause eingeladen, um mit ihnen über den Krieg zu sprechen und wie er ihr Verhältnis zueinander verändert hat. Wenn wir uns treffen, gibt es immer ein kleines Sprachwirrwarr. Tatjana spricht zwar fast perfekt Deutsch, aber besser und lieber Englisch. Mit Alisa spreche ich Deutsch, untereinander sprechen die beiden Russisch.
Wie hat sich denn so euer Alltag verändert seit dem 24.02.?
I just start my work and since I work in home office, I turn on TV the whole day.
Sobald ich anfange zu arbeiten im Homeoffice, mache ich das ukrainische Fernsehen an, damit ich den ganzen Tag mitbekomme, was passiert. Erst abends schalte ich ab. Es ist so etwas wie die Angst, etwas zu verpassen. Wenn ich abschalte, könnte was Wichtiges passieren. Vielleicht wird meine Familie gerade bombardiert.
Also wie genau weißt du, wie es denen jetzt immer geht? Sie leben ja in Odessa, also deine Mutter, dein Vater, dein Bruder. Seid ihr so jeden Tag mehrfach in Kontakt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Well, in the first several days, of course, I was asking how things are.
In den ersten Tagen haben wir die ganze Zeit telefoniert. Da war ja alles noch völlig verwirrend, unübersichtlich. Aber jetzt, ich bekomme alle paar Sekunden bei Telegram Nachrichten über die Lage vor Ort und ich spreche nur alle paar Tage mit ihnen. Sonst wäre es viel zu belastend, jeden Tag zu telefonieren und zu fragen, wie es uns jeweils so geht. Wir wissen ja, was los ist.
Wie ist es bei dir? Wie hat sich dein Alltag seitdem verändert, seit dem 24.
Ich komme aus Russland, aber selbstverständlich keine russische Nachrichten, gibt es bei mir gar nichts. Und ich will auch wissen, was da passiert, weil viele Freunde von mir sind immer noch dort, aber schon also im Westen, nicht am Osten. Die wollen bleiben und die haben auch eine Hoffnung, dass es bald so vorbei ist.
Mhm. Ja, du hast jetzt vor 2 Wochen angefangen, dort am Bahnhof zu arbeiten, in diesem Ankunftszelt von der Bahnhofsmission. Und warum hast du dich dazu entschlossen?
Es ist momentan sehr angefragt, so russisch oder ukrainisch sprechende Leute, die helfen können, Flüchtlinge, die ankommen. Ja, deswegen bin ich dort.
Wenn die Ukrainer dorthin kommen, dich fragen und du dann irgendwie irgendwann checken, okay, du musst ja eigentlich aus Russland, wie gehen die damit um?
Es gab bis heute gar kein Problem. Einmal wurde ich gefragt, ob ich aus Russland komme. Ich habe gesagt, ja. Und ein alter Mann, ich glaube seit 60 plus, vor 2 Wochen war er da. Ich habe gesagt, ich fühle mich irgendwie schuldig. Es ist auch, ich schäme mich, dass ich momentan aus Russland komme. Und er meinte, wahrscheinlich sind das gute Gefühle, aber es ist nicht deine Schuld. Du kannst auch nicht alles wissen, was weiter passiert, also mit deinem Präsidenten.
Well, I will not keep myself, but I will tell this, like, I hate Russians. Like, Russians not in the sense that I had Alisa right now.
Ich sage das jetzt ganz klar. Ich hasse Russen. Nicht in dem Sinn, dass ich jetzt Alisa hassen würde. Ich kenne sie und bin ziemlich rational, was meine Beziehungen zu ihr angehen. Ich meine Russen, wirklich sehr generell. Diese Leute, die Propaganda schauen, die diesen schrecklichen Krieg unterstützen. Leute, die mental oder warum auch immer nicht fähig sind zu glauben, was in der Ukraine passiert und nicht aufwachen.
There will be no forgiveness for them.
Ich werde das diesen Leuten nie vergeben. Sie haben meinem Land den Frieden genommen, ein Teil der Zukunft, weil viele Kinder umgebracht wurden, mehr als 100. Viele Familien wurden auseinandergerissen. Sie haben alles verloren, was sie hatten, alles, woran sie gearbeitet haben, wovon sie geträumt haben. Und da sind bei mir momentan keine anderen Gefühle als Hass und Wut.
Eine harte, ziemlich pauschale Aussage, die ihre Freundin Alisa, selber Russin, nachvollziehen kann. Sogar teilt.
Ich hasse selber Russen, alles gut. Genau diese Gruppe, also ich glaube leider, das sind wahrscheinlich knapp 50% dieser Opfer von Propaganda. Und die wollen wissen, keine Wahrheit. Die wollen dort bleiben, wo sie sind. Und das macht mich auch wütend. Und deswegen, ich versuche so in diese Richtung nicht zu gucken momentan und also weiterhelfen. Ja, das ist viel wichtiger.
Hat denn jetzt dieser Krieg eure Freundschaft in irgendeiner Weise verändert?
Nein, das hat unsere Freundschaft überhaupt nicht beeinflusst. Dieser Krieg ist ja nichts, was Alisa mir persönlich angetan hätte.
Ich glaube, ich schäme mich immer noch. Ja, aber wie Tanja gesagt hat, und ich versuche irgendwie weiterzuhelfen, ja, alles, was ich machen kann, würde ich gerne Tanja anbieten, irgendwelche Kontakte, Freunde und so weiter, ja.
Hast du selber mal darüber nachgedacht, dein Land zu verteidigen?
Yes, yeah, I really want to go.
Ich will wirklich really in die Ukraine gehen. Ich würde nicht zweimal darüber nachdenken, mein Land zu verteidigen. Aber es ist so, ich habe keine große militärische Erfahrung. Ich habe ein paar Mal mit Waffen geschossen. Das ist es. Aber ich glaube, meine Wut würde reichen. Die kann mich schon sehr weit führen. Und diese Wut treibt viele Ukrainer an. Sie ist unsere Hauptmotivation, unser Treibstoff. Aber ich kann aus dem einfachen Grund nicht gehen, weil meine Familie noch in der Ukraine ist. Und wenn ich Deutschland verlassen würde, hätten sie niemanden, der sie unterstützen würde finanziell. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, jetzt alles aufzugeben, um in der Ukraine zu kämpfen.
I cannot allow myself to just leave everything and go there.
Berlins Integrationssenatorin Katja Kipping kommt gerade vom Flughafen Tegel. Wo vor anderthalb Jahren noch Passagiere abgefertigt wurden, stehen jetzt Feldbetten. Auf dem Rollfeld riesige Zelte. Der Berliner Senat hat den Flughafen vor 2 Wochen zum Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge umfunktioniert.
In Tegel haben wir die Situation, dass pro Tag tausende Menschen kommen, deren Daten aufgenommen werden. Da gibt es ein erstes Screening, ob sie besonderen medizinischen Bedarf haben beispielsweise. Dann gibt es ein Essen und dann soll aber sehr schnell die Entscheidung fallen, wo dann in Deutschland ihr Zielort ist.
Kaum eine andere Landesministerin hat momentan einen so vollen Terminkalender wie Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales von der Linkspartei. Eine halbe Stunde hat die 44-Jährige trotzdem Zeit, um mit mir darüber zu sprechen, wie das Land, wie die Verwaltung klarkommt mit den 10.000 Ukrainern, die schon jetzt in der Stadt sind.
Berlin ist jetzt in Vorleistung gegangen für die gesamte Bundesrepublik und hat auch jetzt die Situation, dass Berlin übernimmt jetzt deutlich mehr, als nach Königstein der Schlüssel unserer Aufgabe wäre. Und natürlich sind das jetzt die großen Aufgaben, die bevorstehen. Und wir reden hier nicht nur darüber, dass es um eine Unterbringung für die ersten 4 Wochen geht. Wir reden hier über Jahre, womöglich sogar Jahrzehnte. Und für all die Menschen mit Pflegebedarf, mit Krankheiten, aber auch mit Behinderungen braucht es eine gute Unterbringung. Auch deswegen liegt mir eine verbindliche bundesweite Verteilung so am Herzen. Berlin hat unglaublich viel Hilfsbereitschaft, aber Berlin ist jetzt nicht die reichste aller Städten in der Bundesrepublik. Und wir wissen, dass Menschen mit Pflegebedarf oder mit einer Behinderung in anderen Städten in Deutschland, wo es womöglich viel mehr Geld gibt, auch gut versorgt werden können.
Sie sagen Monate, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Das heißt, die Leute mit massiven gesundheitlichen Problemen, die gehen erstmal nicht so schnell wieder zurück, selbst wenn der Krieg vorbei ist.
Wir wissen ja gar nicht, wie lange der Krieg dauert. Und das hängt von Faktoren ab, auf die niemand von uns hier in Berlin Einfluss hat. Es ist ja oft in der Vergangenheit so gewesen, wenn Menschen von einem Krieg fliehen müssen, denken sowohl die, die fliehen müssen, wie die, die sie aufnehmen, dass es nur eine kurze vorübergehende Sache ist. Am Ende stellt man fest, dass man doch viel länger miteinander zu leben hat. Ich finde deswegen, wir sind gut beraten, uns darauf einzustellen, dass das jetzt nicht nur ein kurzer Besuch ist, sondern dass wir hier von vielen, vielen Neuberlinerinnen und Neuberlinern ausgehen. Und nach der aufenthaltsrechtlichen Richtlinie der EU können sie 3 Jahre bleiben. Aber wir wissen erstens nicht, wie lange der Krieg dauert und nicht, in was für einem Zustand sich danach die Ukraine befindet. Und will man dann wirklich eine 88-Jährige, die im Rollstuhl sitzt, zurück nach Mariupol, was inzwischen komplett zerbombt ist, schicken?
Stellen Sie sich auch darauf ein, dass andere, also auch die jüngeren, fitteren Leute möglicherweise länger bleiben? Also jetzt auch unabhängig vom Kriegsgeschehen. Viele wollen ja vielleicht auch hier bleiben.
Oh, da wird die Zukunft ganz viel zeigen. Und da denke ich, das ist, glaube ich, steht auch mir nicht an, das für die Menschen zu entscheiden, ob sie dann zurückkehren wollen in die Ukraine und dort Aufbauarbeit leisten wollen oder nicht. Das ist ja eine Gleichung mit so vielen Unbekannten. Ich kann nur sagen, ich tue alles und die Berliner Verwaltung tut alles, uns darauf einzustellen, dass die, die hier in Berlin bleiben, auch die beste Möglichkeit zur Integration oder, wenn man den Begriff nicht mag, zur gesellschaftlichen Teilhabe halten. Und das beginnt damit, dass die Kinder einen Kita-Platz bekommen, die Größeren einen Schulplatz bekommen. Das geht weiter, dass alle, wenn sie krank sind, eine gute medizinische Versorgung bekommen, dass die Älteren Orte haben für Seniorenbegegnungstreffs, dass wir ihre Berufsabschlüsse anerkennen, dass wir Pflegebedürftigen gute Plätze organisieren. Also das ist ein Riesenberg an Aufgaben und da stehen wir erst am Anfang.
Ist Berlin denn noch fähig, weitere Leute dauerhaft hier unterzubringen? Oder sagen Sie, Berlin ist eigentlich schon zu voll? Unsere Behörden kommen damit nicht mehr klar, sei es der Registrierungsprozess, sei es die Anmeldung etc.
Ja, wir sind in einer dynamischen Situation und Berlin, und das ist sozusagen mein Werben die ganze Zeit, dass wir nicht statisch denken und fragen, oh, nach wie vielen Plätzen ist denn Schluss, wann machen wir denn die Tore zu, sondern uns immer wieder fragen, okay, wenn Berlin seinen Anteil an der größten Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges leisten will, was müssen wir tun, um die Leute alle gut unterzubringen? Und natürlich gibt es eine einfache mathematische Rechnung. Je besser die verbindliche bundesweite Verteilung klappt, umso größer sind die Mittel, um jeden Einzelnen, der dann hier in Berlin bleibt, gut unterzubringen und ihnen gutes Ankommen zu ermöglichen, mit allem, was dazugehört, bis zum Platz im Altersheim. Es gibt eine bundesweite Verteilung. Und dann gibt es für diejenigen, die einen besonderen Bezug zu Berlin haben, eine Möglichkeit, vorrangig in Berlin den Aufenthaltstitel zu bekommen. Und da gibt es ein paar Kriterien, zum Beispiel, dass man engen familiären Bezug hat, dass man eine besondere Vulnerabilität kenntlich machen kann oder dass man bereits eine Wohnung hat oder einen unbefristeten Mietvertrag oder einen Untermietvertrag haben muss. Und das sind Kriterien, die sozusagen ermöglichen, die bundesweite Verteilung abzukürzen und zu umgehen. Berlin wäre nach Königsteiner Schlüssel nur für 5% aller Geflüchteten zuständig. Momentan allein in Tegel irgendwie werden 20-30% aller Geflüchteten auf Berlin gebucht, weil sie sagen, sie haben einen besonderen Bezug zu Berlin. Und von denen, die am Anfang angekommen sind, sind ja ganz viele privat untergekommen. Die werden jetzt auch eher nachweisen, dass sie in Berlin sind. Jeder kann Leute so kurzfristig unterbringen, wenn er will. Aber ich sage noch, wer Zugang sicher zu Sozialleistungen haben will, muss durch den Prozess der Registrierung durchgehen.
Wenn man jetzt nochmal die Situation mit 2015 vergleicht, da sagen jetzt viele, die Zahlen sind ja Faktor 10 derjenigen, die da tagtäglich ankommen. Dafür funktioniert ja vieles gut. Liegt das möglicherweise auch daran, dass die Ukrainer uns näher sind als die, die damals gekommen sind? Zumindest wird das ja immer mal wieder behauptet. Was sagen Sie?
Ich finde es schwer, die jetzige Situation mit 2015 zu vergleichen, weil nicht nur die Zahlen höher sind, sondern auch der Vorlauf viel kürzer war. Wir es mit visafrei Einreisenden zu tun haben, die sich erstmal gar nicht registrieren müssen, wenn sie nicht wollen. Und die Zusammensetzung der Geflüchtetenschaft so anders ist, was mit den anderen Fluchtwegen zu tun hat. Also dieser hohe Anteil an pflegebedürftigen, kranken Menschen mit Behinderung, vor allen Dingen Kinder, Frauen mit Kindern, das ist ja eine komplett andere Zusammensetzung als 2015 und hat dann ganz andere Folgeanforderungen. Und jetzt zu der Frage, naja, also für mich war das nie eine Frage, ist der Mensch uns kulturell näher, welches Alphabet beherrscht er, welche Religion, für mich ist immer entscheidend, ist das ein Mensch. Ich merke, dass es einige Politiker gibt, denen bisher illegale Pushbacks von Geflüchteten zurück in die Hände von libyschen Menschenhändlern total egal waren, jetzt schon Mordor und CDU schreien, wenn eine Gruppe, die in Berlin ist, womöglich in ein anderes Bundesland verteilt wird. Also die so tun, als ob die Verlegung nach Bayern jetzt ein Angriff auf die Menschenrechte wäre, denen es aber total egal ist, wenn Geflüchtete, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, illegal zurückgepusht werden in die Hände von libyschen Menschenhändlern. Da sehe ich schon, aber ich würde sagen, ein Großteil derjenigen, die jetzt als Ehrenamtliche aktiv sind, waren schon 2015 aktiv oder waren damals zu jung, um selbst aktiv zu sein.
2015 ebbte diese Hilfsbereitschaft dann irgendwann ab. Dann sind halt auch so Dinge wie Pegida entstanden. Könnte sowas wieder passieren? Besteht da die Gefahr?
Na, die Sorge davon ist, glaube ich, einer der Gründe, warum der jetzige Bundeskanzler sich bei dem Thema relativ bedeckt hält, weil er Angst hat, dass ihm das Gleiche passiert, was mit Angela Merkel passiert ist. Und ich glaube, alle müssen wissen, es geht jetzt nicht darum, die nächsten Wochen zu überstehen, sondern wir reden hier von einer Mammutaufgabe der gesellschaftlichen Inklusion und Integration, die sich über Jahre bis Jahrzehnte ziehen wird. Das heißt, wir müssen das alles auf Strecke denken. Und jede Entscheidung, die wir heute treffen, muss eigentlich auch schon in dem Lichte getroffen werden, was sie für uns in Jahren, in Jahrzehnten bedeutet. 2015 war ja schon interessant. Es gab am Anfang 3 Monate große Hilfsbereitschaft und danach jahrelange sozusagen Verdammnis von Angela Merkel. Und alle, die sich damals daran beteiligt haben, diesen Chor mitzumachen, haben auch eine gewisse Verantwortung für den Stimmungsumschwang. Und ich würde sagen, wir schaffen die große Mammutaufgabe nicht, wenn es wieder dann so ein befeuertes, auch medial befeuerte Entsolidarisierung gibt. Jeder ist gut beraten, die Fehler, die nach 2015 gemacht worden sind, nicht zu wiederholen.
Hätten Sie gedacht, als Sie Ihr Amt angetreten haben, dass das so schwer und aufreibend werden würde?
Na, ich wusste, dass es eine Herausforderung ist, aber ich hatte eigentlich andere Pläne. Ein jüdisches Sprichwort besagt ja, wenn du Gott amüsieren willst, musst du Pläne machen. Alles, wo ich gedacht habe, das wird echt dann so nach den ersten 3 Monaten die große Aufgabe, die einzelnen Leuchtturmprojekte oder die Haushaltsverhandlung. Das sind jetzt so Dinge, die wir irgendwie nach einem langen Arbeitstag noch so nebenbei vorbereiten müssen, wo ich gedacht habe, das füllt eigentlich meine ganzen Arbeitstage.
Erik Weißmanns Wohnung ist es noch ein bisschen voller geworden. 2 seiner Mitbewohnerinnen sind mit vollen Tüten vom Einkaufen zurück, quetschen sich in die beengte Küche. Dann kommt auch Ariks bester Freund Sergei heim. Er war kurz draußen im Park spazieren, den Kopf freikriegen. Der drahtige 43-Jährige ist alleinerziehend. Er wohnt mit seinen Zwillingen hier, den 17-jährigen Dio und Mathi.
So, how do you feel right now?
Wie fühlst du dich gerade?
Hope, angry and that's all.
Hoffnung, Wut, das ist alles. Hoffnung für die Zukunft und Wut darüber, was momentan vor sich geht. Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Krieg beendet werden kann. Denn Putin will die ganze Ukraine. Und nicht nur die, er will auch die Republik Moldau und Georgien. Er will als Held in die Geschichte eingehen. Aber was ist das für ein Held, der Zivilisten tötet, Kinder, alte Menschen? Wir sind eine freie Nation. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Wir wollen europäischer werden und uns entwickeln. Wir wollen nicht in einem von Russland besetzten Militärstaat wohnen, in einer Diktatur. Es ist unmöglich, in einem solchen Land zu wohnen, wo es keine Freiheit gibt. Wir wollen frei leben.
Sergej beginnt von seiner Wohnung zu erzählen, von seiner Firma in seiner westukrainischen Heimatstadt Ternopil, wo nun überall Flüchtlinge aus dem Osten des Landes wohnen, auf Luftmatratzen wie hier.
Ich habe ein Bauunternehmen, habe viele Mitarbeiter. Aber ich kann die jetzt alle nicht bezahlen, weil ich hier bin und kein Geld verdiene. Ich habe mein Büro verlassen und da wohnen jetzt Flüchtlinge aus Kharkiv und Mariupol. Ich habe einfach meinen Schlüssel dagelassen.
Sergej überlegt jetzt den ganzen Tag, ob es richtig ist, hier in Berlin zu sein und nicht an der Front, zu Hause.
Ich denke darüber nach, meine Kinder hier bei meinen Freunden zu lassen, um zurückzugehen und mein Land zu verteidigen. Es ist dieses Abwägen. Was soll ich nur tun? Mein Land verteidigen? Aber wer erzieht dann meine Kinder? Oder mich um meine Kinder kümmern? Aber was ist dann mit meiner Ukraine? Was ist mit meiner Heimatstadt? Ich kann kaum schlafen. Jeden Tag denke ich darüber nach, was ich machen soll. Soll ich meine Ukraine verteidigen oder meine Kinder aufziehen?
Arik streicht seinem Freund über die Schulter, nickt kaum merklich, während der erzählt. Gleich will sich Arik noch mal kurz auf die Couch legen, ein bisschen runterkommen, bevor er wieder zum Berliner Busbahnhof fährt, wo auch in dieser Nacht wieder hunderte Ukrainer ankommen werden. Es ist nicht einfach, aber ich versuche zu tun, was ich tun kann. Ich versuche, mein Bestes zu geben für die Leute hier. Es ist nicht einfach, Flüchtling zu sein. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas mit meinem Land passiert.
It was not expected, what happened in this country. Yeah.
Vom Hauptbahnhof ins Ungewisse. Ukrainische Kriegsflüchtlinge in Berlin. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.